komme mir auch blöd vor als Steuerberater ganz häufig. Ja, ich verstehe, ich habe ja auch 4 Firmen und ich bin selber auch Mandant und da muss ich schon wieder diesen Beleg haben für irgendein BVG-Ticket. Jetzt echt, who cares? Ich glaube, hier könnte man massiv, aber da würde ich halt nicht gerne mit der Feile, wie es gerne in der Bundesregierung gemacht wird, sondern mal gerne mit der Axt ansetzen und einfach sagen so, lass uns hier mal wirklich massivste Vereinfachungen durchführen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung und KI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und ich habe heute jemanden bei mir, als ich das gesehen habe, dachte ich, oh je, weil es geht um das Thema Buchhaltung. Und falls mein Steuerberater zuhört, ich melde mich noch diese Woche mit dem Monatspendelordner Juli, versprochen. Ich habe dabei den Christopher Plantner, der hat schon diverse Startups gegründet aus dem Finance-Tech-Bereich. Contest hat er gegründet und ist im Herzen aber offensichtlich der Buchhaltung so verbunden gewesen, dass er sagt, da muss wieder das nächste Startup her. Aktuell ist er mit B Steuern unterwegs in Berlin. Und bei meiner Recherche bin ich auch darüber gestolpert, dass wenn ich die besten Steuerberater Berlins eintippe bei Google, dass sie da ganz, ganz weit vorne sind, muss ich ihn also auf jeden Fall auch mal zu seinen SEO-Fähigkeiten und seiner SEO-Strategie befragen, ob er da noch ein paar gute Tipps hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Christopher Plantner.
Grüß dich, danke für die Einladung, Christoph.
Ist das so die erste Reaktion, wenn du sagst, ich mache was mit Steuern, dass die Leute sagen so, haben die verstanden, was für ein heißes Thema das eigentlich schon ist?
Nee, du hast total recht. Ich meine, ich mache das ja jetzt schon extremst lange. Ich glaube, mindestens schon so 20 Jahre dümpel ich in dieser Industrie rum. Als es angefangen hat, war es viel, viel schlimmer. Also ich habe angefangen mit Buchhaltungssystemen. Da war wirklich so, da wurde man der Party ausgeladen, ne? Wenn man erzählte, dass man es macht. Heute ist es tatsächlich so, dass es zumindest für Leute, die im Wirtschaftlichen aktiv sind, ich sag nur Private Equity und Ähnliches, kommen wir sicher nicht noch drauf, ein absolut heißes Thema ist. Also von dem her, da wird man dann schon sehr, sehr gerne als Gesprächsgast weiter interviewt.
Ganz lustig, du wurdest ausgeladen bei Partys, weil sie die nicht kennen. Ich werde heute ausgeladen bei Partys, weil sie mich kennen. Also selber Effekt, aber unterschiedliche Gründe. Du bist vom Herzen her oder studiert, hast du eine Ausbildung, hast du eine ganz andere Richtung gemacht? Du hast an der Kunstakademie studiert?
An der UDK, Universität der Künste, ja genau. Also das war mein Master, allerdings in Electronic Business. Es war damals, weil in den Ende der 90er, Anfang der 2000er in Deutschland noch keiner Internet konnte und nur die Universität der Künste hat es gemacht. Ich habe auch vorher International Business an der CBS in Kopenhagen studiert. Also ich komme aus beiden Richtungen, aber ja, es ist ein gut gehütetes Geheimnis, dass ich ein Diplom-Designer Electronic Business bin, aber tatsächlich hat mir, glaube ich, dieser Mix war ein Studium aus Entwickler, Designer und hier Wirtschaftsleuten, hat mir, glaube ich, meinem Leben sehr geholfen beim Bauen komplexer Produkte, sagen wir mal so.
Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, was die vielleicht für das heutige Unternehmen B-Steuern, was so die Startups waren, die du davor gegründet hast, die dich sozusagen ein bisschen dahin geführt haben?
Ja, im Wesentlichen gab es da, glaube ich, 3. Ich habe irgendwann mal angefangen, erst noch als Freelancer und dann ziemlich viele Jahre für ein Unternehmen. Es hieß Economic, gehört heute zu Wismar, dem größten Software, Buchhaltungssoftwarekonzern Europas. Genau, und da haben wir damals 2001 angefangen, ein SaaS-basiertes Buchhaltungssystem aufgebaut in Dänemark. Ich war dann irgendwann mal für alle südeuropäischen Länder zuständig und habe dann Debitur, das kennt der ein oder andere, der schon lange mit dabei ist, gegründet, zusammen mit denen, das war auch ein Buchhaltungsprogramm, war auch europaweit tätig, gehört heute zusammen ab. Und genau, und dann bin ich dann da drin gewesen. Dann 2015, um jetzt ein bisschen so schnell Durchlauf zu machen, habe ich dann Contist gegründet, Geschäftskonto für Selbstständige. Also es war dieses Thema Freelancer, was mich eigentlich viele, viele Jahre umgetrieben hat. Was können denn die Kleinen, was können wir für die machen, dass im Endeffekt da die Welt irgendwie einfacher wird? Da habe ich dann nach 5 Jahren angefangen, eine Steuerberatung eigentlich daraus zu machen. Also oben auf das Geschäftskonto drauf haben wir die Contist Steuerberatung oben drauf gesetzt. War ein extrem spannender Weg. Also damals war noch vor KI-Zeitalter und so weiter und so fort. Aber ich habe damals schon irgendwie gesehen, was auch ein Megatrend in der Industrie ja gerade ist, dass irgendwie Banking, Buchhaltung und Steuerberatung zunehmend eigentlich dieses Dreieck verschmilzt völlig miteinander. Und du siehst jetzt auch heute die Banken, die ganz wild anfangen, Buchhaltung anzubinden. Die Buchhaltungsanbieter haben alle auch Geschäftskonten mit dabei. Und der letzte noch große, leere, weiße Fleck, wo jetzt die Attacke wahrscheinlich auf allen Ebenen ansteht, ist jetzt eben die Steuerberatung. Ne? Das ist das letzte Thema. Das habe ich dann 2022 an die Ageras Group geexitet. Die sind gerade von Cegid, dem Dativ Frankreichs, aufgekauft worden. Also der Markt ist extremst, für 1,3 Milliarden, der Markt ist extremst heiß. Also da geht gerade Wahnsinn, was da gerade passiert und was sich da für Veränderungen sind. Um uns herum, in Deutschland selber, ist noch ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Ich vermute mal, dass da jetzt erst die ganz großen Dinge passieren werden in den nächsten 2-3 Jahren. Und genau, dann habe ich eine kleine Zwischenzeit für 12 Monate, ein bisschen länger war ich bei Neuplaner. Ein Teil meines Namens ist auch immer noch Teil der Firma, zusammen mit meinen ehemaligen zwei Geschäftsführern. Die haben ein Roll-up gemacht, also die kaufen im großen Stil quasi Steuerkanzleien auf, führen sie zusammen, versuchen sie zu optimieren. Ich bin da rausgegangen, nicht weil ich meine Jungs nicht geliebt habe, wir verstehen uns immer noch recht. Unsere Büros sind mehr oder weniger gegenüber aktuell, aber ich war nicht mit der Strategie einverstanden über Private Equity, weil ich nicht daran glaube, dass das die nachhaltige Veränderung bringen kann, so wie sie mir vorsteht. Ich bin Tech, durch und durch ein Tech-Jung und glaube daran, dass Technologie im Endeffekt uns nach vorne bringt. Ne? Und so habe ich dann nochmal von auf der grünen Wiese mehr angefangen, Besteuern gegründet im Dezember, 24, genau, bis wir dann auf dem Markt waren, waren es irgendwie April 25 nochmal eine Steuerkanzlei losgetreten, ja, wirklich von Scratch, diesmal nicht nur für Freelancer, sondern auch für ein bisschen größere Unternehmen. Und das kommt jetzt gerade zu nochmal einer interessanten Wendung, weil wir haben eigentlich angefangen, wir hatten auch schon Technologie, aber wir haben erstmal versucht, wirklich viele Mandanten zu holen, Umsätze reinzubringen und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade vor ein paar Wochen haben wir uns mit einer KI-Firma zusammengetan, also haben quasi eine Art Merger zwischen Steuerberatung und KI-Firma gemacht, weil wir jetzt nochmal es wirklich wissen wollen und sagen wollen, lass uns nochmal komplett Steuerberatung neu denken. Also nicht irgendwie so, wie die Private Equities machen, sie kaufen eine Kanzlei und machen dann ein bisschen Agenten obendrauf, sondern einfach zu sagen, was würde passieren, wenn man ganz neu jeden Prozess, nicht unbedingt Dativ und so weiter und so fort, sondern ganz neu mit der KI alles neu denken würde. Ja? Und das ist so, wo wir gerade dran rumschrauben.
Ich bin ja verliebt verbunden mit Vodafone und bei Vodafone habe ich so mitbekommen, dass, oder ne, kriegt man so den Telekommunikationsmarkt mit, und in Deutschland hat, glaube ich, irgendwie fast jeder hat schon Handy. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass man weiß, 2 Millionen Deutsche kaufen sich nächstes Jahr wieder ein Handy und der Markt wächst immer größer, sondern der Markt ist, wie er ist, und man muss irgendwie durch bessere Services, bessere Angebote und so bessere Leistung versuchen, Leute zu überzeugen, dass sie dann zum eigenen Telekommunikationsunternehmen gehen, wechseln, whatever. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass eigentlich auch, weil es ja irgendwie schon auch eine Pflicht gibt, eine Steuererklärung zu machen, dass irgendwie jeder auch für sich eine Lösung gefunden hat, Steuererklärungen zu machen. Und jetzt kommt ihr da und sagt, haha, herzlichen Glückwunsch, wir sind jetzt da, komm mal zu uns. Für mich ist in jeder Gründungsgeschichte dieser erste Schritt, der erste Kunde, die ersten 10 Kunden, die erste Marketingmaßnahme, die funktioniert, sodass man sagt, das könnte ich skalieren, da kann ich 3-mal so viel Budget reinstecken und kriege ungefähr 3-mal so viel an Ergebnissen raus. Was war dein Trick bei Go-to-Market, um zu sagen, es gibt noch keine Bewertung von uns bei Google, aber glauben Sie uns, wir sind genau das, was Sie haben möchten?
Gut, das ist eine einfache Frage jetzt, weil du sprichst mit jemandem, der es, wie gesagt, schon sehr, sehr häufig gemacht hat, 11 Startups gegründet, ja, in dem Bereich schon. Ich glaube, nur als mein Steuerberatungspartner, der auch relativ bekannt ist, Florian Gößmann-Schmidt, und meine Wenigkeit an den LinkedIn-Post gemacht haben, dass wir jetzt eine Steuerberatung aufmachen. An dem Tag haben wir 50 Mandaten gewonnen. Oder waren es, glaube ich, 100 sogar, ich weiß es nicht. Also ich habe vor kurzem mal den Peak gesehen, habe gedacht, so, oh krass. Also ein einziger LinkedIn-Post hat gereicht, wenn man in der Industrie, also ich glaube, wahrscheinlich gibt es schon noch ein paar so alte Hasen wie mich in dieser Industrie, aber ich kenne wirklich, glaube ich, jeden Geschäftsführer einer Tech-Lösung. Ich habe schon Konferenzen in dem Bereich organisiert. Also meine Passion liegt darin, wirklich diese Industrie besser zu kennen als sonst irgendjemand. Und wenn dann natürlich so jemand wie ich sagt, komm, ich möchte es nochmal wissen, dann hat man natürlich so eine Art Gruppe von Menschen, die sagen, ja, total spannend, Chris, kann ich bitte von Anfang an mit dabei sein. um fair zu sein, natürlich geht das nicht jeden Tag so weiter, ne? Das ist so, man hat dann am Anfang einen Peak und so, danach muss man sich schon auch anstrengen. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie in einer Industrie gearbeitet, wo es so leicht ist, Kunden zu akquirieren, weil wir sehen gerade eine so krasse, der Markt ist ja extrem demografischer Wandel, ne? Man geht bis zu 50% der aktuell aktiven Steuerberater sollen in den nächsten 5 Jahren in Rente gehen. Werden sie vielleicht nicht, weil sie ein bisschen länger arbeiten als ihr Rentenalter, aber das ist schon absolut krass. Ne? Also diese Umwandlung, die da passiert, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das letzte Mal nach einem Steuerberater gesucht hast, ja, aber das ist ja nicht so, dass du irgendwo anrufst und sagst so, ne, und die nehmen dich mit Kusshand, sondern die meisten Kanzleien, in meiner Rollout habe ich mir 50 Kanzleien angeschaut im letzten Jahr, ja, die meisten nehmen so 2-3 Mandate im Monat. Ne? Wir sind da natürlich eher so, was weiß ich, 100, dann demnächst wahrscheinlich werden es Hunderte werden, ja, die wir im Monat aufnehmen werden. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, was wir natürlich von der Skalierung her denken. Aber deswegen ist es auch schon relativ schwer. Und je kleiner dein Business, umso schwieriger wird es. Ne? Klar, für einen Konzern ist es kein Thema, einen Steuerberater zu finden. Ne? Aber für ein kleines, einen IT-Freelancer ist die Welt völlig anders.
Ich glaube, bei euch auf der Webseite ist das Angebot, du hast eben schon gesagt, ihr seid jetzt nicht nur für Freelancer, sondern auch UGs, GbRs, GmbHs, und dann gibt es so verschiedene Preispakete. Ich habe verstanden, für ungefähr 150 Euro im Monat Flatrate, und für manche Startups gibt es sogar eine Jahrespauschale, wo du sagst, egal was anfällt im ersten Jahr, es gibt einen Preis. Habe ich das richtig gelesen?
Genau, also ich meine, natürlich muss man hier und da ein bisschen schauen, ne, was Sache ist, das eine oder andere, jetzt eine Finanzierungsrunde kann nicht einfach so mit abgedeckt werden für ein Startup und so weiter, ne? Also da gibt's ja schon aufwendige Geschichten, aber wenn wir jetzt einfach nur vom Standard Brot- und Buttergeschäft reden, Jahresabschluss und so weiter, das versuchen wir ganz massiv in Pauschalen zu machen. Den Preis, den du genannt hast, ist jetzt für ein Einzelunternehmen, Freelancer, ja. Wenn für eine größere GmbH ist ein anderer Preis, aber was wir ganz massiv versuchen ist, das kann man auch bei uns auf der Webseite vorher sich genau ausrechnen. Du gibst ein, wie viel Transaktionen, wie viel Umsatz, was du genau haben, welche Rechtsform du hast, und du kriegst einen festen Preis raus. Und wenn du dann jetzt nicht irgendwie zusätzlich noch große Beratung brauchst, weil du irgendeine Erbschaft hast oder was weiß ich was, ja, dann ist das der Preis für dein Unternehmen. Ne? Und das ist der Versuch, eben mit dieser Steuerberatervergütungsordnung zu brechen, wo alle immer hassen, weil du im Endeffekt halt am Ende nie weißt, welche Rechnung kriegst du vom Steuerberater. Und das kann man besser machen, so finden wir.
Ist diese Vergütungsordnung kein Zwang?
Nein, es gibt Möglichkeiten, es anders zu machen. Natürlich darf der Preis nicht man muss im Nachhinein für die Leistung die Vergütungsordnung drüberlegen, und es darf dann nicht außerhalb dieser Range liegen. Das heißt, die Preise, die wir machen, passen schon auch in die Vergütungsordnung rein, aber die Art und Weise, wie wir sie eben erbringen und das unternehmerische Risiko, dass wir quasi sagen, wenn jetzt mal jemand kommt, der eben mehr Aufwand hat, ne, ist halt ein Pauschalpreis. Da ist mancher ist vielleicht zahlt einen Euro mehr, der andere zahlt einen Euro weniger, aber das Wichtige ist halt die Planbarkeit für den Unternehmer. Ne? Und das darf man als Steuerberater auch. Man darf schon auch unternehmerisch tätig sein.
Du hast vorhin schon erwähnt, das Thema AI, und auch ich persönlich habe irgendwie alles, was ich von meinem Ende aus für die Steuerberatung vorbereiten muss, so weit wie möglich über jetzt AI gelöst, und fantasiere so ein bisschen so, krass, vielleicht kann in einem Jahr, vielleicht ist das einfach ein Skill in Claude Code, dass natürlich auch irgendwie die Anmeldung und die Elster-Formulare und sonst was automatisch aus meinem Desktop-Agenten gemacht werden. Die ganzen Chancen, die da jetzt durch KI für euch erwachsen, sind wahrscheinlich auch aber Vorboten von Herausforderungen, falls die Großen das einfach so nebenbei miterledigen, oder?
Total. Also ich meine, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel ich das in den letzten Jahren hoch und runter diskutiert habe mit Investoren, und so weiter und so fort. Ich sehe deutlich mehr, aber klar, Unternehmer, die Chancen. Zumal es immer noch so eine Sache ist, du kannst heute schon sehr, sehr viel mit Claude machen. Ja, ich mache das jeden Tag und teste und tue, und für meine eigene Steuererklärung habe ich von meinem, ich habe auch privat auch einen Steuerberater zurückgekriegt, und er hat mal kurz da einen großen Fehler drin gefunden und so weiter und so fort. Also du kannst kannst im Endeffekt natürlich das einsetzen. Aber ich glaube, die meisten Menschen, und da sind wir in Deutschland doch sehr, sehr klar gestrickt, ja, wir haben gelernt mit der Muttermilch, ne, das Finanzamt, da machen wir uns schon große Sorgen und ich werde nie etwas abgeben, was nicht einmal der Steuerberater abgesegnet hat. Das heißt im Endeffekt, ich glaube, wir werden immer noch eine ganz wichtige Kontrollinstanz werden. Ja, die Arbeit wird uns abgenommen und ja, auch wir werden viel damit arbeiten und perspektivisch. Aktuell ist es nicht so, weil aktuell gibt es viel zu wenige Steuerberater. Deswegen, wir haben zwei Trends, die gegeneinander arbeiten. Eigentlich müssten die Preise runtergehen. Auf der anderen Seite gibt es aber zu wenige Steuerberater und deswegen gehen die Preise hoch. Die Resultat ist, dass die Preise relativ stabil bleiben aktuell. Aber das wird sich ändern. Also in 3-4 Jahren, mal gucken, wenn die große Boomer-Welle dann eingebrochen ist und die KI noch massiv quasi an Effizienz gewonnen hat, werden perspektivisch natürlich die Preise runtergehen. Und dann ist es im Endeffekt nur noch die Haftungsfrage. Ne? Also wir übernehmen im Endeffekt halt einfach nur die Haftung dafür. Du kannst das alles selber machen. Du kannst es auch heute schon mit Claude machen. You are my friend, my guest. Aber die Frage ist im Endeffekt, willst du halt die Haftung übernehmen? Und da tun die meisten Leute massiv zurückschrecken und sagen, ja, ja, vielleicht ist die KI richtig, aber wenn sie halluziniert hat, ich will nicht derjenige sein, der im halben Fuß im Knast steht. Bitte, lieber Steuerberater, schau noch mal drüber. Ne? Das ist auch so, vielleicht noch mal eine interessante Geschichte. Ich habe gerade eine Erbschaftssache mit meinem Steuerberater und dann habe ich natürlich alles mit Claude vorbereitet, was Sache war. Ne? Schick ihm das zu und sag mal hier in 1,5-Pager Zusammenfassung. So habe ich die schätze ich die Sache ein. Teilst du das mit mir, die Meinung? Ne? Dann schaut er sich das an und sagt, ja, Chris, hast alles richtig gemacht, war kein Fehler drin, aber guck mal hier, der Maschine hat der Kontext gefehlt, zwei Sachen, zum einen, du hast ja eine GmbH und du hast eine KG, warum machst du nicht eine GmbH und KG, Co-KG daraus, bringst die Immobilie ein und du hast vier Kids, die ja auch demnächst, muss man schon mal Thema Erbschaft nachdenken, warum fängst du nicht an, Anteile an deine Kinder zu übertragen? Diese Informationen hatte Claude nicht, das heißt, den Kontext zu erstellen, in dem es im Endeffekt gearbeitet werden kann. Das sehe ich tatsächlich als unsere die größte Aufgabe aus. Und wir haben jetzt auch, um nochmals auf die Steuern zurückzukommen, wir haben jetzt ein MCP gebaut, den wir in Kürze zur Verfügung stellen. Das heißt, ne, ich kann direkt quasi Claude oder du, wenn du jetzt mein Mandant bist, kannst du direkt Claude an deine Daten anschließen. Dann hast du alles. Jedes Telefonat, was du mit mir geführt hast, haben wir transkribiert und liegt da drinne. Jedes Ticket, was du uns geschrieben hast, jede Dativ-Datei und jede LexWare-Office und Buchhaltungs-Butler und wie sie alle heißen, je nachdem, in welchem System du arbeitest. Und diese Daten werden im Endeffekt bei uns zusammengeführt und du kannst jetzt anfangen mit deinem Claude, dann haben wir nämlich auch keine Datenschutz-Thematik hier, quasi über die Themen zu diskutieren. Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich, wenn wir so ein bisschen Vision der Industrie reden, ja, da sehe ich uns als Steuerberater hingehen. Also wir werden im Endeffekt, glaube ich, die Datenverwalter für Unternehmen werden, ja, und werden darauf aufbauend zwei Dinge tun. Entweder du, ich weiß nicht, wie fit du in dem Bereich bist, machst das selber. Du nimmst Claude, du fängst an, damit selber deine Sachen zu machen und du willst von mir nur noch einmal den grünen Stift haben, der sagt, ja, was du da zusammen fabuliert hast, ist richtig und kann so umgesetzt werden. Die andere Sache, und da gibt es mindestens 50% unserer Mandanten, die keinen Bock auf sowas haben, für die werden wir das tun. Wir werden quasi regelmäßig nachfragen, wie sieht's bei dem Mandant aus, was tut der, was macht der nicht, und werden den Mandanten anrufen, proaktiv, und ihm sagen, mein Lieber, so nicht, ja, da hast du was vergessen, hier tust du was. Also diese Proaktivität, das ist der größte Wunsch, den alle, ja, wenn ich 100 oder 1000 Mandanten auf der Straße frage, was wünscht ihr euch am allermeisten von einem Steuerberater, wird in x Prozent, also mehr als 60%, das Wort Proaktivität in irgendeinem Zusammenhang fallen. Und da wollen wir hin. Ne, die Möglichkeit auf der Datenbasis quasi regelmäßig läuft es mit. Ich krieg eine Mail, Christoph, da muss ich unbedingt kurz mal eingreifen an der Stelle, der hat was gemacht, ich habe es live mitgekriegt und jetzt können wir das quasi gemeinsam angehen. Ne? Also stell mir vor, das ist ja schon, also von der Vision her, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da hellauf begeistert, was man da für Möglichkeiten hat.
Natürlich nur, wenn es am Ende nicht dazu führt, dass er schreibt, ich habe gesehen, du hast da was, das müssen wir höher versteuern, Christoph, sondern wenn rauskommt, so wie du es gesagt hast, hier habe ich eine Möglichkeit, da hat das Gesetz vorgesehen, dass du eigentlich weniger Steuern zahlen musst oder dass es eine bessere Möglichkeit gibt für das, was du vorhast. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber ansonsten natürlich super, super spannend. Chris, jetzt kommt die schwierigste Frage aus dem ganzen Podcast, auch ein bisschen gemeine Frage. Kannst du hast gesagt, ihr habt ein MCP, baut ihr gerade, kannst du mir gut erklären, wo der Unterschied ist zwischen einem MCP und einer API? Ich kann es nämlich nicht. Ich kann es immer noch nicht gut erklären.
Ich kann es ja nur vom User-Kontext her erklären. Ne? Wenn ich eine API anbinde, bin ja auch Claude Power User, dann muss ich ja in das Programm reingehen, muss mir ein Secret holen, muss erst Claude sagen, es verbinden. Das sind halt einiges an technischen Schritten. Wenn ich ein MCP quasi habe und es in Claude zur Verfügung gestellt habe, sage ich der Maschine einfach, hier besteuern hat ein MCP, bitte connecten. Und gut ist also ein Schritt einfacher. Was ich jetzt noch weiter verstanden habe, ist natürlich auch die Tatsache, dass ein MCP ja auch also definiert die Art und Weise, wie wir mit Finanzdaten kommunizieren. Das tut in gewisser Weise eine API auch, aber nicht in derselben Standardisierung. Ne? Also, aber ich bin jetzt kein CTO und der hätte die Frage sofort genommen und weitergemacht, aber aus einer User-Perspektive heraus, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit mit irgendeinem Unternehmen zusammenarbeite und neu schaue, das ist meine allererste Frage. Meine Bank, hat sie ein MCP? Wenn sie es nicht hat, ich gehe zur nächsten, ja. Ich will mit niemand mehr was zu tun haben, der im Endeffekt in dem Finanzbereich das nicht zur Verfügung stellt, weil ich halt alles in Cloud angebunden habe und damit eben jede Task meines Lebens von früh bis spät darüber mache und ich habe überhaupt keine Lust mehr mit irgendwelchen Programmen zusammenarbeiten, die eben nicht in meine KI hineinlaufen.
Kannst du uns sagen, ob du das 20 Euro, 100 Euro oder 200 Euro Cloud-Abo hast? Weißt du das?
Ich habe das 200 Euro und es reicht mir bei weitem nicht aus. Also ich habe gerade gestern darüber angelegt, ich glaube, ich muss mehrere Accounts jetzt anlegen, weil es wird ja immer exponentiell mehr, wenn du ans Limit kommst und dann Geld nachzahlst, ich musste was ganz Wichtiges für Investoren fertig machen und habe in 40 Minuten 100 Euro rausgehauen, wir haben gestern massiv drüber gelacht als Geschäftsführer der Firma. Ich habe ja, wie gesagt, meine ganze AI-Tech-Crew und ich glaube, die geben nur die Hälfte an Tokens aus, wie ich als Geschäftsführer. Also ich bin wirklich ein absoluter Cloud-Junkie und versuche alles von früh bis spät damit zu machen, weil ich einfach faszinierend bin. Ich bin nur ein Power-User. Also in der Technik brauche ich natürlich meine Jungs, die es dann umsetzen, aber es ist auch mega cool. Wir haben auch selber für unsere Firmendaten ein MCP quasi gebaut und lag im Bett heute Morgen und habe aufgemacht, ich hatte irgendeine Frage zu, was weiß ich, wie unserem Vertrieb gerade geht. Ich habe die Frage gestellt, während ich mir die Zähne putze, kriege ich halt von Claude alle Daten, jede Daten von unseren Kunden, was gerade läuft, wie viel Angebote, jedes Transkript, was in den letzten Wochen geführt wurde mit einem Kunden, alles ist zentral in einer Datenbank. Und als Geschäftsführer, das macht so Spaß. Ich muss niemand mehr fragen. Ich kann einfach mit meinen Daten reden. Und das ist das, was ich ganz gerne eben auch unseren Mandanten zur Verfügung stellen will. Ne? Die Möglichkeit einfach so, frag halt selber, ne? Wie geht's mir gerade, was kann ich tun und so weiter. Also ich glaube, das ist, ich bin davon mega begeistert und das möchte ich eben auch an unsere Kunden als Produkt weitergeben.
Ich glaube, aktuell seid ihr ungefähr 30 Leute, kannst mich korrigieren, und sagt, ihr habt keine Chefetage und das Team auf der Webseite wird zufällig gemischt. Was ist die Idee dahinter und warum ist das besser als Hierarchie?
Ja, wir machen ein selbstgeführtes Unternehmen. Also ich habe immer schon sehr, sehr viel mich mit dem Thema, wie kann man eine richtig, richtig coole Firma für Mitarbeiter aufbauen. Warum? Weil das eins der schwierigsten Probleme, die wir gerade neben der Technologieseite haben, ist, Leute zu finden. Ne? Die meisten Steuerberater können nicht wachsen, weil sie keine Leute finden.
Ich habe gehört, Berlin ist ja eine 4-Millionen-Stadt fast. Und in Berlin haben letztes Jahr 89 Leute den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellt angefangen. Und von den 89 Leuten, die anfangen, hören ja nicht mal 89 auf. Und das in einer 4-Millionen-Stadt.
Ja, genau. Also es ist der absolute Wahnsinn, wie wenig es da eben gibt. Und deswegen muss man sich massivst auch überlegen, wie wird man als Arbeitgeber attraktiv. Das waren wir schon bei Contist, haben wir schon sehr, sehr viel, wenn man auch bei Glassdoor und Kununu Rating schaut, da waren wir in unserer Industrie die Nummer 2, glaube ich. Und so, dieses Denke ist eben weiter. Ich glaube, wenn man eben interessante Arbeitsumfelde schaffen muss, muss man die Mitarbeiter anders einbinden. Zum einen und zum anderen, also es sind viele Komponenten, die zusammenkommen. Wir sehen das auch, ne? Wir entwickeln gerade so schnell Technologie, dass mir, und ich bin ein absoluter Tech-Junkie, wirklich schlecht wird. Ich habe in den letzten 10 Wochen, ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub, ich kenne überhaupt unser Programm nicht wieder. Also das ist, wir haben innerhalb von 4 Wochen, Ich war zweieinhalb Wochen im Urlaub, die Entwicklung war jetzt seit vier Wochen, was ich da wieder gesehen habe, das ist absolut krank. Und du musst die Menschen mitnehmen. Also das größte Thema, wir hatten gerade letzten zwei Tage ein Management-Team-Meeting unser größtes Thema, was uns umtreibt, ist tatsächlich, wie schaffen wir es, dass die Mitarbeiter, ja, die jetzt nicht wie ich Claw-Junkie Number One sind, bei dieser Entwicklung mitkommen können, ja, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit, ne, und wie das ist wirklich die große Frage. Und ich denke halt immer, ich bin fester Glaube daran, wenn ich mich oben hinsetze und rufe so, jetzt macht ihr das mal so, ja, it's not gonna work at all, ja, wenn du kleine Teams bildest und von quasi die Mitarbeiter in sich, ne, diese Technologie mit vorantreiben, mitentscheiden, wo die Karre quasi hinfahren soll und sowas, ja, hast du eine ganz andere Tech-Adoption-Rate. Und deswegen ist es auch einer der wesentlichen Punkte, warum ich glaube, dass in diesen Extrem-Technologie-Zeiten, in denen wir gerade sind, wir auch andere Organisationsmodelle entwickeln müssen.
Du hast gesagt, momentan habt ihr, ich weiß nicht, ob das hunderte, ich weiß nicht, wie viele Kunden du gerade im Monat onboardest oder sowas, du willst jetzt massiv wachsen. Wird das dazu führen, dass du vielleicht in 3-4 Jahren 350 Mitarbeitende hast? Oder sagst du, na, so bis 70, 80, 90 Mitarbeiter macht das Sinn und danach skaliert fast der Rest fast nur noch über Technologie?
Das ist eine gute Frage, stelle ich mir wirklich auch massiv. Als ich die Firma angefangen habe, vor knapp anderthalb Jahren und sowas, hatte ich klar die Vision, hier werden Tausende von Mitarbeitern für uns arbeiten. Ne? Also wir wollen schon auch wirklich in die Top Ten in Deutschland aufsteigen. Also es ist jetzt nicht irgendwie der Versuch, hier ein kleines Startup zu gründen. Aber da in der Geschwindigkeit, in der sich die Welt gerade ändert, ja, und auch das Wachstum, das wir sehen. Also ich glaube, es ist unmöglich aktuell auch so viele Leute zu finden, die überhaupt, wie du schon sagst, also ich meine, das ist gar nicht, wir können gar nicht so wachsen. Das heißt, ich glaube, wenn uns dieses Wachstum, wenn wir dieses Wachstum erreichen werden sollen, wird es schon zu 80% Technologie und nur zu 20% durch Menschen sein. Ob es dann bei 100 stehen bleibt, das weiß ich nicht. Also ich glaube, ein paar hundert werden schon werden, aus meiner Vermutung, aber ich glaube nicht, dass es ein paar tausend werden werden.
Du hast ja beschrieben, wie schnell sich das alles nach vorne bewegt, wie viel AI teilweise schon aus diesen Zahlen selbst rausziehen kann, wie viele Dinge man automatisieren kann. Wenn ihr jetzt mit Unternehmen sprecht, die bei euch Kunden werden sollen, muss man da so eine Art Grätsche machen zwischen Ansprechpartner ist der bisherige Controller, der vielleicht auch das Gefühl hat, so, oh, wenn die alles automatisch machen, was bleibt denn da für mich noch an Job übrig? Und dem Geschäftsführer, dem du sagen musst, ganz ehrlich, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, dann habt ihr auch intern viel weniger zu tun auf dem Thema. Müsst ihr da zwei unterschiedliche Messages machen oder ist es gar nicht das Problem, das ich hier versuche zu beschreiben?
Naja, ich glaube, wir haben ein bisschen noch kleinere Mandate per se. Da gibt es noch, also wir haben noch nicht die Konzernstruktur mit 500 oder 1000 Mitarbeitern. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Aber was wir schon massiv sehen ist, ich habe gerade vor zwei Wochen Besteuern Automation gegründet, eines unserer Schwesterunternehmen. Und wir machen quasi so ein bisschen das, was die großen KI-Unternehmen mit ihren Forward Engineers machen. Wir gehen zu den Mandanten rein und machen dort die Automatisierung. Also wir verknüpfen ihre Buchhaltung
mit Buchen oder ist das was anderes?
Nee, das ist Besteuern Automation. Bebuchen ist ein Buchhaltungssystem, was wir jetzt gerade gestern ja. Offiziell auf den Markt gebracht haben. Genau. Wir müssen eben die gesamte Tech-Landschaft neu denken. Und aber wenn ich mit dir jetzt anfangen würde zu arbeiten, du sprachst hoffentlich ironisch vom Pendelordner, dann würde ich als allererstes quasi hingehen und sagen, okay, lass uns das mal anschauen. Was hast du denn für Systeme? Welches Buchhaltungssystem? Ist dein Bankkonto optimal in deiner Buchhaltung? Machst du noch Online-Geschichten mit Stripe, lass uns alles perfekt miteinander verbinden, aus einem ganz konkreten Eigennutzen heraus, weil ich habe wirklich gar keinen Bock, mich auch nur einen einzigen Beleg anzuschauen. Ne? Unser Ziel ist es ganz klar, in spätestens 12 Monaten werden maximal noch 5% aller Belege unserer Mandanten manuell angeschaut. Wir haben ein riesiges Tool gebaut, wir ziehen uns zum Beispiel aus Lexware Office als Beispiel, andere Systeme kommen, gerade werden noch angeboten, automatisch alle Transaktionen raus, haben komplett, lassen die mit KI rübergehen, schreiben dann automatisch an unsere Mandanten, wenn Fehler gemacht wurden, sind. Wir würden sie gerne korrigieren, aber LexOffice lässt uns ihre API keine Korrekturen machen bis jetzt. Und dann ziehen wir das vollautomatisch zu Dativ rüber und machen dann bis jetzt dort noch den Abschluss. Das wird sich perspektivisch auch ändern. Aber das so sind die Welten, die wir denken. Ne? Also das sind einfach riesige Datenströme. Wir wollen uns nicht mehr im Detail irgendwelche Sachen anschauen. Wir übernehmen die Haftung. Von dem her musst du dir ja keine so großen Gedanken machen, weil wir sind der Profi und wir wissen, bei welchem Beleg müssen wir im Endeffekt doch nochmal manuell draufschauen und bei welchem Beleg im Endeffekt reicht es, wenn die Maschine da ihr okay gibt und wir können das vollautomatisch durchwinken.
Was gibt es am Thema Steuern, wo du sagst, vielleicht auch große Debatten gerade, Steuern, wo du sagst, das könnte man ändern, Vermögensteuer, was du so siehst, gute Idee. Hast du da irgendwelche Punkte, bei denen du auch sagst, eigentlich wäre es für alle besser, wenn man das so und so regeln würde im Steuerrecht?
Also konkret gibt es bei mir immer erst so diese, wir könnten deutlich besser über Pauschalisierungen bei kleineren Unternehmen und sowas arbeiten. In Frankreich wird das sehr, sehr viel gemacht. Also bei uns gibt es ja die Kleinunternehmerregelung, die eigentlich Schwachsinn ist für eine kleine Gruppe, aber dass man in Frankreich geht, die bis 170.000 Euro Umsatz, Jahresumsatz, dass du im Endeffekt halt für eine kleinere Gruppe von Leuten vor allen Dingen die Bürokratie deutlich und einfach sagst so, was weiß ich, du kannst halt 10.000 Euro Bewirtungskosten immer standardmäßig absetzen und was anderes gibt's aber nicht. Und wer dieses vereinfachte Modell wählt, der macht es halt so, ne? Das wäre so, glaube ich, einer der großen Punkte, wo ich ansetzen würde, wo ich sehe über die Jahre hinweg, dass meine Mandanten massiv gelitten haben, ja, weil dieses ganze Gedöns mit Belegen und hinterherrennen und so. Ich komme mir auch blöd vor als Steuerberater ganz häufig. Ja, ich verstehe, ich habe ja auch 4 Firmen und ich bin selber auch Mandant und da muss ich schon wieder diesen Beleg haben für irgendein BVG-Ticket. Jetzt echt, who cares? Ne? Also diese, ich glaube, hier könnte man massiv, aber da würde ich halt nicht gerne mit der Feile, wie es gerne in der Bundesregierung gemacht wird, so mal gerne mit der Axt ansetzen und einfach sagen so, lass uns hier mal wirklich massivste Vereinfachungen durchführen. Und dann bin ich generell, aber das ist jetzt eher so ein philosophisches Modell, ein Freund, Einkommensteuersätze runter, Unternehmensansätze ein bisschen anpassen, eher eine fairere Verteilung, weil ich glaube aktuell, wir haben, ich habe jetzt meinen Contest Exit gehabt, ich werde jetzt nicht erzählen, was der tatsächliche Steuersatz war, aber der war nicht besonders hoch, ja, also du kannst Millionen in Deutschland quasi durch Unternehmensverkäufe zum Beispiel verdienen, die kaum besteuert werden, ja, aber als Angestellter, der ich davor auch mal war, zahlst du halt deine, 42% und irgendwann mal und so weiter. Also ich finde, das Anreizmodell ist nicht so besonders klug gemacht. Also eher, wenn ich so Schlupflöcher zumachen, gucken, dass jeder, auch die wirklich Großkonzerne, ein bisschen mehr zahlen, aber dafür quasi auf den Spitzen, gerade bei den Einkommensteuergeschehen, es gibt immer weniger Arbeitnehmer. Es macht doch keinen Sinn, dass wir aus dieser Stelle immer weiter die Arbeit besteuern. Ja, wohingegen Unternehmen, und da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil meine Klientel muss ich natürlich auch dabei helfen, hier an dieser Stelle ordentlich zu steuern. Ich weiß auch, wie es geht. Aber wenn du mich jetzt aus einem philosophischen Gesichtspunkt fragst, dann fände ich eine Gesellschaft besser. Habe auch 10 Jahre in Skandinavien gelebt. Ganz krass dort ist die Steuergeschichte. Da will ich nicht per se hin. Aber sie haben trotzdem eine gerechtere Gesellschaft. Und das ist für mich eigentlich ein anstrebenswerteres Modell, zu sagen, nicht? Ich möchte meine Kinder in einer Welt leben, wo ich mir um nichts fürchten muss, wo unsere Gesellschaft gut läuft, wo das Land gut läuft, und ich glaube, eine gerechtere Verteilung ist schon was Anstrebenswertes, wenn ich so auch eine politische Meinung an dieser Stelle hier loswerden darf.
Unbedingt, und ich habe auch gleich eine Nachfrage. Ich würde natürlich gerne noch ein bisschen verstehen, was an diesem skandinavischen Modell besser funktioniert, aber du hast das Wort gerechtere Verteilung oder gerechtere Besteuerung gesagt. Ich habe die Zahlen natürlich nicht im Kopf, aber ungefähr 50% der Menschen in Deutschland zahlen nur 3% der Einkommensteuer. Währenddessen die Top 5%, glaube ich, irgendwie 50% Einkommensteuer zahlen. Also die Zahlen sind nicht genau die ich jetzt gerade gesagt habe, aber so dieser Spread, dass man sagt, die Top-Einkommenssteuerzahlenden zahlen einfach 50% oder die Top 10% sogar 75% oder sowas, während die Hälfte der Einkommenssteuerzahlenden in Deutschland nur 3, 4, 5% der Einkommensteuer zahlt. Das hört sich dann doch eigentlich an, als wäre schon so geregelt, dass man sagt, die, die mehr verdienen, zahlen auch mehr.
Wenn du das Thema Einkommensteuer anschaust, aber ich würde an der Stelle sagen, wir müssen andere Steuerarten miteinander verdienen. Also wie gesagt, Kapitalertrag, Ertragssteuer über ein Holding-Modell und so weiter und so fort. Ja, ich kann dir in 3 Minuten ein Modell bauen, wo du nur 1,5% Steuern zahlst, sofern du es nicht privat ausschüttest. Das ist die Realität da draußen. Ja, damit kann man wunderbar spielen. Das machen wir auch.
Aber in dem Moment, wo ich es ausschütte, muss ich es ja versteuern.
Genau. Warum musst du, wenn du so viel Geld hast, es jemals ausschütten? Dein Haus kann der Firma gehören, dein Porsche auch und so weiter und so fort. Also je mehr wohlhabend Vermögen du hast, umso seltener ist das ja noch in Privathand, sondern es läuft eben alles über Unternehmen und da ist der große Hebel. Es gibt noch andere Hebel, noch viel größere Hebel, aber ich meine, das ist so jetzt erstmal für den klassischen, ne? Also fast jeder dritte Mandant, ich mache auch selber noch viele Erstgespräche mit Mandanten und alles, der bei mir durchklingelt, fragt nach Steuergestaltung nach. Ne? Dann sage ich immer zu denen, ja, verdienen erstmal 200.000 Euro, dann fangen wir an, darüber zu reden. Aber ab dem Moment sind genau diese Möglichkeiten, egal, aber als Richtwert so gedacht, ne?
Ja, ja.
Aber ab dem Moment kann man, wenn man eine eigene Firma hat, im Endeffekt anfangen, gestalterisch oder macht Sinn, ne, auch mit sich über diese Themen Gedanken zu machen. Aber die Gerechtigkeit, ne, man macht seinen Job als Steuerberater, man macht Modelle und hilft den Menschen damit. Aber wenn du mich natürlich jetzt fragst, ist es gerecht, aus gesellschaftlicher Perspektive heraus, schüttle ich da meinen Kopf. Und genau das sind Themen, die in Dänemark so nicht funktionieren. Ja, also wenn ich ein Unternehmen in Dänemark und ich Anteile im Unternehmen in Dänemark habe und ich verkaufe das, dann wird es mit Stoppsteuersatz 46%. Also die Einkommensteuersatz ist noch höher, aber im Schnitt landest du meistens dann in den Bereichen. Ja, das finde ich jetzt wiederum zu krass hoch. Deswegen meine ich,
wie viel Prozent war das?
Ja, das war im Kapitalertragssteuer, glaube ich, bei Ausschüttung liegt, glaube ich, bei 46%. Das wird es dann nicht mit dem Einkommen. Also Einkommensteuersatz geht bis zu 62%, aber glaube ich, Ausschüttungen, wenn ich jetzt recht entsinne, war da, zumindest als letztes Mal, als ich einen Exit in Skandinavien hatte. Und das finde ich jetzt auch nicht mehr fair. Weißt du?
Ja.
Ne, das ist zu hoch, aber in Deutschland ist es zu niedrig. Meine These wäre, lass uns ein bisschen in den Kapitalerträgen ein bisschen anpassen und auf der Einkommensteuerseite ein bisschen runternehmen. Da hätten wir eine höhere Gerechtigkeit in der Gesellschaft und das fände ich anstrebenswert.
Ich wollte jetzt gerade schnell nachgucken, ob in Dänemark die Staatsquote deutlich niedriger ist, aber ist sie gar nicht. Die liegt irgendwie bei beiden zwischen 45 und 50%, jedenfalls laut AI.
Ja, nee, okay, genau. Die Staatsquote ist nur in Frankreich noch höher. Ja. Aber anderes Thema.
Christopher, was ist die beste Investmententscheidung deines Lebens gewesen?
Die beste Investmententscheidung, das wird jetzt untypisch klingen, aber im Sinne für mich ganz privat, ich habe mir nach meinem Exit, meinem letzten Exit, ein Sommerhaus in Südfrankreich gegönnt. Ich hatte dort dieses Jahr, glaube ich, zu meinem 50. 60 Gäste geladen.
Toll.
Es ist für mich, Geld verdienen macht Spaß, aber man muss auch wissen, wie man, was man dann damit macht, und ich hasse irgendwelche langweiligen Krypto-Entscheidungen. Für mich muss ich auch als Lebemann irgendwas davon raushaben, dass ich nachts bis 3 jeden Nacht da sitze.
Das klingt sehr gut. Was war dein schlimmster Tag als Gründer bisher?
Das war der Tag kurz vor meinem Contest Exit, als uns die Investoren den Stecker gezogen haben und ich dachte, alles, was ich hätte, wäre weg, und ich wusste, konnte überhaupt nicht einschätzen, was die Sache ist. Ich habe dann eine Nacht habe ich gedacht, mein Leben wäre jetzt an dieser Stelle zu Ende, habe dann aber, wie es halt Unternehmer gerne tun, zur Verteidigung zum Angriff übergegangen, habe die ganze Firma zurückgekauft und habe sie dann eben selber weiter betrieben und später veräußert. Aber ganz kurz zu dem Moment, das war definitiv das Allerschlimmste, was mir in meinem ganzen Leben je passiert ist. Und wenn du eine Situation nicht einschätzen kannst und dir auf einmal das gesamte Geld, was du glaubst zu haben, eben in einem Tag abhanden kommt, das tut auch jedes Unternehmerherz mal kurz in den absoluten Keller katapultieren.
Was hat dir an dem Tag Hoffnung gemacht?
An dem Tag hat mir gar nichts Hoffnungs gemacht. Ich bin dann irgendwann nach Hause geflogen, es war in Kopenhagen und habe dann eine Nacht geschlafen und war wirklich völlig, völlig am Ende. Aber ich hatte 10 Jahre zuvor, die war nicht so dramatisch, die Situation, aber ich hätte damals mein Unternehmen zurückkaufen können und war noch zu jung und habe das nicht verstanden. Und in dem Moment die Idee zu haben, zu sagen, anstelle, eigentlich hätte kein Mensch gedacht, dass es möglich wäre, dieses Unternehmen quasi zurückzukaufen, aber einfach die Idee gehabt zu haben, zu sagen, come on, denk mal völlig anders, wie irgendjemand anders denken würde und versuch's doch einfach. Ja, das hat mir dann im Endeffekt, dann habe ich einen Anruf gemacht oder zwei zu meinen Investoren und die haben gesagt, okay Chris, wenn du das willst, ich glaube, das kriegen wir hin. Und dann habe ich innerhalb von 3 Tagen mein gesamtes Unternehmen zurückgekauft und das war der boldste Move und ich glaube, dieses erste Anruf dann danach, wo ein Investor dann wirklich gesagt hat, so, ja, okay, das war die verrückteste Idee, die ich in meinem Leben je gehört habe, aber im Endeffekt, uns ist egal, kannst jetzt abschreiben oder nimm's und mach was mit. Das hat mir dann die Hoffnung gegeben, den wildesten Ritt meines Lebens, die darauf folgenden Wochen, kannst du dir vorstellen. Aber das war definitiv so der Husarenstreich meines Lebens, ja.
Falls ich aus irgendeinem Grund morgen bei euch eingestellt werde und für euch arbeite und du willst nochmal irgendwie 10 Minuten mit mir sprechen, weil du mich kennenlernen willst, was sind die Tipps, die du mir mitgibst, wo du sagst, so können wir gut zusammenarbeiten, Christoph, so wirst du auch erfolgreich, denn wenn du erfolgreich wirst, dann ist das Unternehmen erfolgreich. Was ist so dein Pep-Talk, den du mir mitgeben würdest?
Na, ich erzähle eigentlich fast allen Mitarbeitern dieselbe Geschichte. Ich habe viele Unternehmen gegründet. Ich versuche es jetzt ganz kurz zu halten, aber ich erzähle immer, ich habe eins der letzten, der ersten Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, das war auch kurz vor einem Exit und da kamen wir dann rein. Ich hatte Anteile und da wurden dann alle Mitarbeiter, ich kriegte Geld, alles sollte verkauft werden und im Rausgehen erzählten mir die Private Equity die Leute dann noch so, und übrigens jetzt bitte ein Drittel der Belegschaft kündigen. Ja, ich war völlig perplex, ja, ich war noch ziemlich jung und dachte so, das ist ja so ungerecht und so weiter und so fort. Es war aber die beste Firma, an der ich je gearbeitet habe. Ich habe dann lange darüber nachgedacht. Wir kennen uns heute noch, schieben uns Jobs zu, sind eine Mega-Community, ne, war vor 15 Jahren oder 20. Und deswegen erzähle ich immer meinen Mitarbeitern, die Zeit, die man in einem Unternehmen verbringt, ja, die kann einem nie weggenommen werden. Man weiß nie, wie irgendetwas endet. Aber das ist auch, ich nenne das für mich so, giving back before. Das, was ich versuche zu machen, wenn du heute oder morgen für mich anfängst zu arbeiten, sag uns, lass uns ein richtig geiles Unternehmen machen. Jeden Tag werde ich versuchen, dass es eine richtig coole Zeit für dich in diesem Unternehmen ist. Ich kann dir nie versichern, wie diese Geschichte für dich enden wird oder für mich. Aber was wir zusammen machen können, ist, wir können ein richtig cooles Unternehmen in dieser Zeit zusammen sein und wir können uns, und frag bitte, würde ich dann zu dir sagen, jetzt dann wärst du ja schon eingestellt, aber wenn du noch nicht eingestellt bist, rufst du bitte mal 3 oder 4 meiner ehemaligen Mitarbeiter an und sagst so, ist Chris in der Lage, quasi für diese Zeit, für die du für ihn gearbeitet hast, war das coolste Unternehmen, für das du gearbeitet hast? Und ich bin sehr gespannt auf die Antwort. Ich hoffe darauf, dass von vielen ein bejahendes Nicken kommen wird und so. Aber ich bin frech genug, es hier laut zu sagen, weil das ist wirklich meine Philosophie, von der ich lebe. Ja, den Menschen in der Zeit, in der wir zusammen machen, das absolut beste Experience liefern. Weil wenn ich das für dich tue, dann tust du das auch für mich. And that's how we both win.
Perfekt. Chris, gibt's irgendwas, was ich hätte fragen sollen, was noch total spannend gewesen wäre, aber ich bin aus Unkenntnis oder persönlichen Mängeln nicht dazu gekommen, es zu fragen. Irgendein Thema, was du sagst, das ist noch spannend, wichtig, oder sprechen wir zu wenig drüber?
Naja, also ich meine, was mich immer sehr, sehr umtreibt, ist eben dieses Thema Roll-Up. Wir haben schon ein bisschen erwähnt, weil auf der einen Seite ist da draußen gerade ein Mega-Zug im Gange und es werden 22% aller Steuerkanzleien sind aktuell von Private Equity aufgekauft. Ja, wir gehen davon aus, dass es in 2-3 Jahren 50% sein werden. Ja, und es ist die große spannende Wette, Palette, glaube ich, die da draußen läuft und die wir, es gibt so 3, 4, 5 jüngere Startups, die einen ähnlichen Weg wie Besteuern gehen. Die eine oder andere hat auch gerade eine größere Finanzierungsrunde eingesammelt und so. Wir glauben halt im Endeffekt, dass wir müssen von Neuem anfangen. Ja, und das ist dieses Spannungsbild da draußen, das ist für mich hochinteressant, weil es eben die Hälfte des Marktes sieht es so, ja, eine bis jetzt noch kleinere, andere Bereich sieht es so. Die Frage ist halt immer, ne, kann KI, also kann ich einfach 100 oder 200 Steuerkanzleien kaufen, ja, mit der Altersstruktur, die ja allgemein bekannt ist, ja, und kann dann KI einfach oben drauf setzen und alles wird gut. Ja, oder muss es im Endeffekt, muss man von Anfang an neu anfangen und erst ein Unternehmen aufbauen? Also das ist so die große Wette, die mich beschäftigt. Ja, auf welches Thema ich gesetzt habe, ist ja klar. Ich habe es aber auch ein Jahr lang auf der anderen Seite probiert. Also es ist nicht so, dass ich die andere Seite nicht auch kennen würde. Aber ich glaube, das ist so für den Markt aktuell das große Thema, was uns in der Steuerberatung, teilweise ist ja die Kammer, der Kammerpräsidenten zurückgetreten, also die gesamte, unsere gesamte Industrie ist völlig verzweigt, entzweit, sagt man, ne, zwischen diesem, in welche Richtung geht die Steuerberatung eigentlich weiter.
Perfekt. Christopher Plantner von der Firma B-Steuern, ich bin Hamburger, B-Steuern in Berlin. Wir werden, seid ihr in Berlin?
Ja, natürlich,
wir sind okay. In Berlin und deutschlandweit überall. Okay, wir werden die Links unten in den Shownotes noch verlinken. Ich hätte auch fast gesagt, ihr könnt ihm auf LinkedIn folgen, aber ich glaube, so viel postest du gar nicht auf LinkedIn, ne?
Nö, es wird sich jetzt deutlich vermehren, aber habe ich in der Vergangenheit viel gemacht,
ja, ist genau. Gerade
ein bisschen Airpause, genau.
Okay, ich habe die letzten 3 Monate, glaube ich, war nicht so viel. Aber dann wird es jetzt mehr, also könnt ihr auch ihm auf LinkedIn folgen. Und ja, wisst ihr Bescheid, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt auf Steuerberatung Next Gen setzen, dann könnte B-Steuern vielleicht genau das Richtige für euch sein. Ich danke dir herzlich, dass du hier warst, ich alles fragen durfte und für deine Antworten und viel Erfolg.
Danke dir, war ein mega Gespräch. Danke dir, Christoph.
Habt ihr das gehört? Wenn er das sagt, muss ich das natürlich auch nochmal ansprechen. Und weil das so ein gutes Gespräch war, also er natürlich als Gast, würde ich dir dringend empfehlen, jetzt auf Abonnieren zu klicken unten oder vielleicht auch der Folge mal ein Sternchen oder ein Like zu geben. Jedes Like, was dich hoffentlich nur wenige Sekunden kostet und umsonst ist oder kein Geld aufgewendet werden muss, ist für uns trotzdem immer ein super Feedback. Insofern ganz lieben Dank dafür. Und ja, ich würde sagen, schalt nächste Woche wieder ein. Bis dahin, komm hervorragend durch deine Woche. Und wir verabschieden uns. Liebe digitale Grüße von
Chris
und Christoph. Ciao, ciao.